Guten Morgen miteinander. Willkommen von meiner Seite. Hey, es ist mir so eine Ehre, hier zu sein mit meinem Ehemann heute. Wir freuen uns mega auf die heutige Predigt und unser Herz mit euch teilen. Ich war letztes Jahr für eine Woche in Oregon auf Missionsreise. Und da haben wir so verschiedene Kirchen besuchen. Wir waren eine Gruppe von ungefähr 20 Leuten. Und so einfach dienen. Und dann haben wir auch die Kirchen gefragt, was sie wollen. Und bei der einen Kirche waren wir am Abend und dann haben sie uns gefragt, ob wir einfach über Prophetie teachen könnten und dann über die Leute prophezeien. Und es war eine mega kleine Gemeinde, ungefähr 30 Leute. Und dann haben wir wirklich über jede einzelne Person prophezeit. Und gegen Ende des Abends waren wir ziemlich müde. Wir haben uns eigentlich darauf gefreut, wieder nach Hause zu gehen, vielleicht noch etwas Kleines essen. Und dann kommt ein Mann auf mich zu, mit einem 12-jährigen Bub, und drückt ihn so her und sagt, bet für ihn. Und der Bub hat wirklich so probiert zu flüchten, der hat gar keine Lust gehabt. Der Papi hat ihn so richtig fest gepackt. Und ich dachte, yes sir, machen wir, oder? Und dann habe ich den Bub gefragt, ja, willst du neben mir sitzen? Und dann habe ich überlegt, ich habe gesagt, ja, okay. Und dann frage ich, ja, darf ich meinen Arm um dich legen? Und dann sagt er, ja, okay. Und dann habe ich für ihn gebetet. Und ich habe nicht wirklich gewusst, für was ich bete. Ich habe die Kirche nicht gekannt, ich habe die Leute nicht gekannt. Der Vater hat mir auch nicht erklärt, um was es geht. Und dann bin ich für ihn am Beten. Und auf einmal merke ich, auch etwas Böses, etwas Dämonisches, was sich manifestieren kann. Dann denke ich, okay, auf was habe ich mich da eingeladen? Gut, und dann habe ich das im Namen von Jesus abgepackt, so wie es man halt von der Bibel liest, oder? Und bevor ich überhaupt checke, was passiert, ist der Bub irgendwie weg. Er hat die Augen zu, die Hände so und redet nicht mehr. Und ich denke, nein, was habe ich gemacht? Ey. Gell? Und probiere so mit ihm zu reden, merke, es passiert nichts. Und ich merke, dass irgendetwas am Murmeln ist. Und höre ein bisschen her und merke, er sagt einfach nur, Jesus, Jesus, Jesus. Und dann merke ich, okay, er ist in einer Begegnung. Aber die Eltern haben irgendwie nicht ganz verstanden, dass er in einer Begegnung ist und sind mir irgendwie einen mega emotionalen, dramatischen Vortrag am Halten. So, und du weißt, dass du so geliebt bist und so. Und er hat gar nicht mitbekommen, gell, er ist weg. Und dann habe ich die Eltern gefragt, hey, könnt ihr einen kurzen Moment mit ihm allein haben? Dass er einfach noch die Begegnung geniessen kann. Und irgendwann nach 20 Minuten habe ich gemerkt, okay, sie sind am Abraumen, sie sind am Gehen, oder? Also die Gemeinde ist am Zutun. Sollte mal den Bub zurückholen, oder? Da habe ich einfach langsam gefragt, hey, hörst du mich? Und er nickt, hat immer noch die Augen zu. Fragt, ja, kannst du die Augen auftun? Dann tut er die Augen auf, schaut mich an und verklopft mega. Also er hat keine Ahnung gehabt, was eigentlich so in den letzten 20 Minuten passiert ist. Keine Ahnung gehabt, wer ich bin. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, keine Angst, deine Eltern sind dort, kannst du zu ihnen gehen. Und dann steht er auf und kann kaum gerade laufen. Also wirklich, ich glaube, das meint die Bibel, wenn da steht, wir sollen uns im Geist betrinken und nicht wie. Also er hat wirklich völlig betrunken ausgesehen. Und seine Eltern haben ihn so gepackt und sind so dort mit ihm heimgegangen. Und ich habe gedacht, was ist da passiert? Hey? Und am nächsten Tag sind wir den Eltern besuchen. Wir waren nämlich immer noch in der gleichen Kirche gewesen, am Band streichen, um ihnen ein bisschen helfen. Und dann sind sie mich besuchen. Und haben mir eben erzählt, dass er dann noch in einer 30-minütigen Begegnung war im Auto. Man konnte nicht mit ihm reden, er war einfach weg. Und nach 30 Minuten tut er die Augen auf im Auto und fragt die Eltern, was sind wir? Was machen wir? Was ist heute Abend passiert? Also er war wirklich völlig weg. Und was ich auch noch erfahren habe, ist, dass der Bub autistisch war. Und am nächsten Tag nach der Begegnung ist etwas passiert, was die Eltern so nicht kennt haben. Er ist von selber aufgestanden morgen, hat sich selbstständig angelegt, selbstständig zum Morgen gegessen und einen mega guten Morgen verbracht. Und sie haben mir erzählt, normalerweise ist das nicht gelaufen. Also normalerweise ist der Morgen immer recht schwierig gewesen mit diesem Bub. Also ihn zu wecken und wirklich ihn dazu zu bringen, dass er den Tag anfängt. Und ich habe gedacht, zum Glück habe ich nicht vorher gewusst, was da los ist. Weil es wäre mir nur selber im Weg gestanden, um für ihn zu beten. Und ja, das ist ja unser Thema heute Morgen. Können wir Gott wirklich persönlich begegnen? Und wir haben da ein grosses, dickes, festes Ja. Wir sind voll davon überzeugt, dass uns Gott begegnen kann und dass er uns begegnen will, egal wie alt wir sind, egal wer wir sind oder wo wir stehen. Gott will uns begegnen. Und wir wollen heute drei Punkte mit dir anschauen. Der erste Punkt ist, dass wir für Intimität mit Gott geschaffen sind. Also wir sind dafür geschaffen, Gott zu begegnen. Der zweite Punkt ist, dass es eigentlich nicht darum geht, dass wir etwas leisten müssen, um ihn zu begegnen, sondern er ist der, der initiiert und wir müssen nur seine Liebe erwidern, nur antworten. Und der letzte Punkt, auf den freue ich mich am meisten, da geht es darum, dass wir noch heute hier und jetzt eine frische Gottesbegegnung wollen. Und das wird dann der Johnny mit euch machen und ich kenne wirklich absolut niemanden, der das besser könnte als der Johnny. Also ich freue mich wirklich mega auf diesen Teil. Hey, ich habe ja also englische Literatur und Sprachwissenschaften studiert. Und am Anfang von meinem Studium bin ich, also Linguistik, Sprachwissenschaft, habe ich mega gerne gehabt. Literatur habe ich mir so gefunden, man muss so viele Bücher lesen. Und dann habe ich am Anfang vom Bachelor herausgefunden, dass es da so eine Strategie gibt. Ich sage nicht, dass es gut ist, gell? Es ist einfach so, wie ich es gemacht habe. Dass man eigentlich, wenn man ein Buch hat, man kann den Anfang und den Schluss von diesem Buch lesen. Und es gibt einem eigentlich recht eine gute Idee davon, was der Autor eigentlich probiert mitzuteilen. So der Stil, also wie es geschrieben ist, der Ton, so ein bisschen in welche Richtung es geht, Perspektive. Und dann kann man eigentlich für den grössten Teil eine gute Analyse lesen oder eine Zusammenfassung. Und das hätte dann auch gelangt. Für den Anfang. Irgendwann kann ich es ein bisschen besser machen, muss ich schon erwähnen. Und mit der Bibel ist es recht ähnlich. Ich habe das Gefühl, wenn man den Anfang und den Schluss der Bibel anschaut, versteht man recht schnell, dass eigentlich eine Kernaussage vorhanden ist. Und zwar, Gott hat uns geschaffen, um eine Beziehung zu haben mit uns. Er sehnt sich so fest danach, eine Beziehung zu haben mit uns. Und das werde ich ganz kurz mit euch anschauen. Es fängt ja schon nur damit an, in Genesis, 1. Mose, genau, dass wir... dass er uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und ich finde es so spannend, wo er da steht, la uns den Menschen machen. Jetzt wollen wir den Menschen machen. Also uns, die Dreieinigkeit, der Gott, der so perfekt ist, hat in seiner perfekten Liebe gedacht, wow, la uns einen Menschen schaffen, la uns Leben schaffen. Und es kommt mir wirklich vor, ich habe da so ein Bild von einer herzigen Familie und ich habe gerade die Woche, wo zwei gute Freundinnen erfahren, dass sie schwanger sind. Und ich stelle mir das Bild vor, wo zwei Menschen, die sich so fest lieben, wo so eine Liebe um ist, wo sie sagen, hey, lass uns aus dieser Liebe heraus mehr Leben schaffen. Und aus dem sind wir entstanden. Ich glaube nicht, dass wir, das ist ein Zufall, dass wir da sind. Ich glaube auch nicht, dass Gott irgendwie langweilig war und er denkt, machen wir mal ein Experiment, schauen wir mal, was Menschen so herbringen. Nein, er hat uns wollen. Er hat sich danach gesehnt, uns zu schaffen und eine Beziehung mit uns zu haben. Und dann lesen wir ja im Garten Eden, gell, sind Adam und Eva so in diesem Garten. Und ich interpretiere es so, dass sie wirklich jeden Abend ist Gott in diesen Garten gekommen und hat mit ihnen spaziert. Also sie einfach so eine Beziehung mit dem Gott. Und wir wissen ja auch, dass sie nackt waren im Garten. Gell. Sie waren nackt gewesen, und es war okay gewesen. Es war okay gewesen. Es war so eine Intimität um mich, es war so ein Vertrauen um mich. Sie haben sich nicht geschämt. Und dann wissen wir ja, wie die Story weitergeht. Sie haben gesündigt, also genau von dieser Frucht gegessen, die sie nicht hätte dürfen. Und dann passiert etwas, das werde ich kurz mit euch lesen. 1. Mose 1, 26. Nein, nicht 1. Mose, sorry, sondern 1. Mose 3. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, also Adam und Eva, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Und da antwortet Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hey, ich finde die Stelle so krass, es ist etwas passiert. Es ist irgendetwas passiert, wo da die Distanz reingebracht hat, die Sünde hat die Distanz reingebracht und auf einmal sind sie sich am Verstecken. Auf einmal haben sie Angst und können oder wollen gar nicht mehr nackt vor Gott stehen. Und die Frage, die Gott stellt, wer hat er gesagt, dass du nackt bist, die ist mir so eingefahren, als wir die Message mit dem Johnny zusammen vorbereitet haben. Und ich habe die Frage so laut für uns gehört. Wer hat uns gesagt, dass wir nackt sind? Wer hat uns gesagt, dass wir nicht für Intimität geschaffen sind? Oder dass wir irgendwie Angst müssen haben vor Gott und uns verstecken? Oder ich habe letztens so wirklich mega spannende Gespräche mit Leuten, die mich fragen, also kann ich dem Gott überhaupt begegnen und wird er mir begegnen und was ist, wenn ich enttäuscht werde? Wer hat uns das alles gesagt? Wer hat uns gesagt, dass es nicht normal ist, unseren Gott zu begegnen, der uns geschaffen hat für die Intimität? Und Gott hat uns ja nicht in dem Zustand gelassen, wo das sind, sondern er hat am Kreuz den vollen Preis gezahlt. Und sein Ziel war ja, dass wir durch Jesus nie mehr getrennt werden von dieser Liebe. Ich finde, Römer 8 beschreibt so gut, das sagt Paulus, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, steckt. Also Jesus hat die Intimität wiederhergestellt. Und ich denke manchmal, meine Interpretation davon, warum Adam und Eva nackt im Garten rumlaufen konnten und sich nicht geschämt haben, ist, weil sie von der Herrlichkeit Gottes bedeckt waren. Und das ist das, was Jesus wiederhergestellt hat. Wir müssen uns nicht vor Gott schämen. Es muss keine Distanz bestehen zwischen unserem persönlichen Gott und uns, weil er die Intimität wiederhergestellt hat. Und wie ich gesagt habe, das Ende des Buches sieht auch genau das aus in der Offenbarung, wo ja recht ein spezielles Buch ist, manchmal, gell, mit diesen irgendwie Tieren, die weiss nicht, wie viele Köpfe haben und Augen haben. Aber was man da drinnen auch liest, ist eigentlich Jesus, der sagt, und bald werden wir vereint sein. Er sehnt sich so danach, mit seiner Brut vereint zu sein, im Himmel, wo uns nichts mehr trennen kann. Nichts mehr trennen. Und es ist wirklich, die Message der ganzen Bibel ist, hey, Gott liebt uns. Er hat uns geschaffen, um mit uns unterwegs zu sein, um eine Beziehung zu haben. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist darauf antworten.
Mega stark, come on. Habe ich nicht eine mega weise Frau? So eine weise und gesalbte Frau. Ja, ich darf dir einen Applaus geben. Ich muss etwas bekennen. Manchmal bin ich mit der Orbel am Tisch und sie erzählt etwas mega Gutes und denke so, wow, das war mega tief gewesen. Dann gehe ich schlafen und am nächsten Tag wache ich auf und ich habe das Gefühl, Gott hat zu mir geredet. Ich gehe zu einer Person und sage, hey, der Heilige Geist hat mir heute Nacht etwas gesagt und wiederhole einfach das, was Dorbal sagt. Und irgendwann merke ich, oh nein, das hat gestern Dorbal gesagt. Aber zu Nacht ist, genau, der zweite Punkt ist, er initiiert, mir antwortet. 1. Johannes 4,19 heisst, weil er uns zuerst geliebt hat, lieben wir ihn zurück. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Lieber Freund, wenn ich dich morgen, Montagmorgen, würde zum Morgen einladen, ich würde dir das Beste zum Morgen stellen, frisch gebackene Zopf und Gipfeli, selber gemachte Gomfi und frisch gepresste Orangensaft, ich würde dir alles hinstellen, du würdest einfach, ich würde die Tür auftun, du würdest reinkommen und was würdest du machen? Würdest du den Orangensaft ausleeren und vielleicht Sirup rein tun? Würdest du neu putzen? Was würdest du machen? Alles, was du würdest machen, ist, du würdest hinhocken, du wirst dich verwöhnen lassen und wirst mit dieser Freude und der Kraft, die du hast, wirst du rausgehen und in den Alltag gehen. Oder? Macht Sinn. Das ist das Kreuz, lieber Freund. Es ist zum Kreuz und das, was Jesus für uns gemacht hat, gibt es nichts dazu zu fügen. Wir müssen lernen, seine Liebe zu erwidern, seine Gegenwart zu geniessen und dann in dem innen zu laufen. Das ist ein so wichtiger Schlüssel, lieber Freund. Und ich wünsche mir so fest, dass wir das verstehen dürfen. Ich habe das auf eine ganz harte Art und Weise lernen, was ich im Nachhinein mega, mega dankbar bin. Ich hatte zwei Zeiten in meinem Leben gehabt. Die erste Zeit würde ich sagen, ich habe alles probiert, um Gottes Liebe, um Gott gerecht zu werden. Das habe ich auch bei meinem Papi so gemacht, bei meinen Eltern. Ich habe alles probiert, um irgendwie gerecht zu werden. Und ich habe gemerkt, das geht nicht. Bei Gott kannst du nicht viel leisten und er nimmt dich mehr an. Das geht einfach nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das ganz komplett andere. Ich mache alles andere, was ihm nicht gefällt. Und irgendwann kann er sich dann melden. Noch schlechtere Idee. Irgendwann musste ich an den Punkt kommen, wo ich so im Zerbruch war und gesagt, Jesus, ich kapituliere. Ich gebe mich dir komplett hin. Ich schenke mich dir. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, liebe Freunde. Religion, kommen wir da in ein paar Statements, die ich aufgeschrieben habe. Religion sagt, du musst etwas leisten, um geliebt und angenommen zu sein. Gott sagt, du bist geliebt und angenommen und darum bist du fähig zu leisten. Religion sagt, Gottes Liebe muss ich mir verdienen. Gott sagt, Gott liebt mich bedingungslos und unverdient. Religion sagt, Werke rettet mich. Und Gott sagt, Gottes Werk rettet mich. Das ist übrigens auch Römer 8. Das heisst, dass wir im Geist hineinlaufen. Das bedeutet, dass wir kommen vor ihm, wir haben eine Offenbarung von ihm und dann laufen wir in dem hinein. Das ist Beziehung und das ist weit, weit weg von Religion. Ich will dir heute 5 praktische Schritte geben, wie du kannst in einem Lebensstil laufen von der Liebe Gottes erwidern. Ich muss dir eins sagen, vielleicht kannst du mich theologisch von etwas anderem überzeugen, aber ich sehe nur 2 Sachen biblisch gesehen. Ich tue gerne, wenn du mich kannst von etwas anderem überzeugen, das kannst du gerne machen. 2 Sachen, was man mit der Liebe Gottes macht. Erstens, man tut sie erwidern. Und das Zweite, man bleibt ihr. Johannes 15. Wenn ihr in mir bleibt, ich in ihr, würde viel Frucht bringen, weil weg von mir könnt ihr nichts tun. In seiner Liebe bleiben. Das steht in Johannes 16 und 17 immer wieder. Bleibt in meiner Liebe. Ich wollte euch 5 Schritte geben, wenn ihr das machen könnt. Sind ihr da? Hey, liebe Freunde, das ist so wichtig. Das Evangelium ist nicht kompliziert. Wir müssen die einfachen Sachen verstehen. Wenn wir ein gutes Fundament haben, dann können wir bilden. Aber das Problem, das ich sehe bei vielen Leuten, auch bei mir, ist, wir verstehen die simplen Sachen nicht. Nicht die komplizierten Sachen. Die simplen Sachen verstehen wir nicht. Wir müssen so voll sein mit den simplen Sachen, dass die komplizierten Sachen die nachher kommen können. Ist das gut? Amen. Danke. Ich habe ein Amen bekommen. Danke. Von meiner Schwester, die dann. Super. Der erste Punkt ist, komm wie du bist. Wenn du in Gottes Gegenwart bist, egal was war, egal was kommt, egal was du zu bieten hast, du hast viel zu bieten, wenig zu bieten, es interessiert niemand. Das Erste, was du machst, du musst kommen, wie du bist. Keine Religion, nichts, einfach vorhin. Kein schlechtes Gewissen, kein Verurteilung, komm einfach vorhin. Der zweite Punkt, das ist so wertvoll, der zweite Punkt ist, bist still. Das ist ein geistliches Prinzip und ein Training, das wir wieder lernen müssen. Wir kommen vorhin und sind einfach still. Der dritte Punkt ist, du tust ihn erkennen. Es kommt ein Moment, wenn du auf ihn wartest, auf einmal merkst du, die Gegenwart verändert sich, die Atmosphäre verändert sich und du wirst aufmerksam auf ihn. Das ist der Moment vom Erkennen. Der vierte Punkt ist, du tust es erwidern. Und der fünfte Punkt ist, du tust dann in dem hineinlaufen. Ja genau, wenn du ein Foto machen ich wollte dich wirklich ermutigen. Das ist so essentiell, so simpel, aber so kraftvoll. Psalm 46, 10 heisst, bist ruhig, lass ab und weiss, dass ich Gott bin. Das hebräische Wort dort ist Rapha Yada Elohim. Rapha bedeutet, bist ruhig, lass alles auf die Seite. Lass auf die Seite, lass ab, hör auf. Yada bedeutet Intimität. Beziehung, aufeinander eingehen. Und Elohim bedeutet der dreieinige Gott. Lass ab, bist ruhig, komm vor ihm, hab Intimität und sehe ihn, wie er ist. Ich finde das so stark. Das Bild, das mir hier hilft. Stell dir vor, du bist in einem Königspalast. Wir alle sind Könige. Wir gehören in einen Königspalast. Offenbarung 4. König und Priester. Separiert für ihn. Wir sind in einem Königspalast. Und wie würdest du reagieren, wenn der König in ein paar Minuten reinläuft? Was wär's? Du hättest eine Anspannung. Ich hätte so eine Ehrfurcht. Boah, der König kommt jetzt. Ich hätte so etwas von einer Spannung, einer Nervosität. Ich würde das denken, was kommt, was erwartet. Und nachher kommt, was passiert? Er kommt rein. Die einen Leute würden denken, wow, er ist so majestätisch. Andere würden denken, was für ein Edler. Andere würden sagen, er ist so schön. Die anderen würden sagen, wow, die Atmosphäre hat sich verändert. Jeder, wenn wir auf den König, wenn wir auf ihn warten und er sich offenbart, er wird sich bei jedem ganz unterschiedlich manifestieren. 2. Korinther 3, 16 bis 18, auch so ein starker Vers, heisst, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Es heisst, dass die Decke, und wir kennen das alle, wir sind in unserem Alltag und so weiter, und heisst es dort, die Decke wird weggenommen. Immer wieder, alles wird abgelegt. Wir sehen ihn Angesicht vor Angesicht. Wir werden verändern zu seinem Ebenbild. Wir werden ihm immer ähnlicher. Du wirst immer wie der, den du anschaust. Das ist automatisch. Schaust du das Problem an, du wirst zu dem Problem. Schaust du Gott an, du wirst dem Sohn immer ähnlicher. Und dann heisst es, wir werden verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und darum brauchen wir immer wieder eine frische Offenbarung.
Kannst du echt deine mega grosse Bibel noch schnell auf die Seite tun? Danke vielmals. Hey, das ist wirklich das Wort Gottes, in diesem Fall, sag nichts. Hey, ich bin mit Jesus unterwegs, weil ich vor 8 Jahren wirklich eine mega krasse Begegnung mit dem Jesus hatte. Aber ich bin wirklich heute Morgen nur da, weil ich seither immer wieder frische Begegnungen hatte. Die eine Begegnung wird mir einfach nicht länger, um mit Gott unterwegs zu sein. Und darum, ich bin eigentlich christlich aufgewachsen, aber das ist die Religion, die vorher Johnny erwähnt hat. Ich hatte so Sack. Einfach, wenn Gott nur aus Gebot besteht, aus Prinzipien besteht, aus du musst am Sonntag in die Kirche, du musst ein guter Mensch sein, du musst ein bisschen beten, du musst ein bisschen stille Zeit haben. Das ist nicht das, was meine Beziehung am Leben erhaltet mit Gott. Und vielleicht denkst du jetzt heute Morgen, ja, aber es ist schwierig. Ich finde es irgendwie schwierig, zu Gott zu kommen. Ich finde es schwierig, eine persönliche Begegnung zu haben. Ich kann das im Fall mega gut nachvollziehen. Wir waren eben letztes Jahr in Bethel, an einer Bibelschule in Kalifornien. Und die Bibelschule hat einen Fokus und es ist Gegenwart Gottes erleben. Und mir ist etwas passiert, ich habe die Gegenwart Gottes nicht erlebt. Und die, die mich kennen, wissen, normalerweise ist es nicht so. Bevor ich auf Kalifornien bin, war es für mich normal, ich habe es geliebt, Stunden und Stunden anzubeten. Und Gott war irgendwie so real und er war so nahe. Und ich konnte aber nicht nachvollziehen, warum es andere Leute nicht machen oder nicht das Gleiche erleben. Und dort gehe ich an der Bibelschule und denke, yes, es wird alles nur noch besser, nur noch krasser. Und zack, etwas verändert sich. Gott ist irgendwie nicht mehr gleich rum. Und ich habe dann gemerkt, ich muss mich irgendwie entscheiden, wie ich damit umgegangen. Ist es für mich ein, ja voilà, Gott zeigt sich nicht mehr, vielleicht am Anfang, wenn man zu Jesus kommt, kann man Gott ein bisschen erleben und jetzt ist es halt, jetzt bin ich ein bisschen reifer und jetzt läuft es so. Oder nehme ich das aus Ruf, noch tiefer in die Beziehung zu gehen, noch tiefer in die Intimität zu gehen, weil ich weiss, dass Gott mir noch so viel mehr zeigt und dass er immer noch der gleich gute Gott ist und mir immer noch möchte begegnen. Vielleicht kennst du die Story von der Emmaus-Jünger. Das ist wirklich eine Geschichte, die mich mega begleitet hat letztes Jahr. Und es geht so, Jesus ist eben gekreuzigt worden und am gleichen Tag oder am nächsten Tag laufen die zwei Jünger. Die waren wirklich jünger gewesen als Jesus, gell? Die waren 3 Jahre lang eng mit Jesus unterwegs gewesen. Und dann sind sie so darüber am Reden, wie traurig das ist, dass eben der Jesus von Nazareth gestorben ist, oder? Und der auferstandene Jesus taucht auf und fragt, über was redet ihr denn? Und sie sagen, bist du der Einzige, der ich mitbekomme, was passiert ist? Sie erkennen Jesus nicht. Sie waren 3 Jahre lang eng mit dem Jesus unterwegs und sie erkennen ihn nicht. Wie absurd ist denn das? Und erzählen ihm die ganze Story, wie der Jesus von Nazareth eben gestorben ist und. Sie sind mit Jesus über Jesus am Reden. Hast du das Bild? Also es ist wirklich mega weird, gell? Und Jesus sagt ihnen, also tut ihnen die ganze Schrift offenbaren, wie eigentlich die ganze Schrift schon angekündigt hat, dass der Messias wird kommen und sterben, oder? Und wieder auferstehen. Sie checken es immer noch nicht, gell? Auf jeden Fall am Abend hocken sie zusammen am Tisch, heute Nachtessen, und es steht, dass Jesus Brot gebrochen hat. Und in dem Moment ist der Jünger die Augen aufgegangen und dann sehen sie Jesus. Und dann verschwindet Jesus. Also so, übernatürlich wegbeamt. Das ist das, was die Bibel sagt, gell? Das habe ich nicht erfunden. Und dann sagen sie, haben unsere Herzen nicht brennt, wo uns Jesus die Schrift offenbart hat? Und es hat eine ähnliche Story mit der Maria, kennen wir ja, gell? Maria war ja auch mega nah mit Jesus unterwegs gewesen. Da passiert auch etwas Ähnliches. Sie geht zum Grab, weil sie die Leiche, die Jesus sucht, und findet die Leiche nicht. Und dann steht Jesus im Garten und fragt sie, wer suchst du? Und sie sagt, oh, ich suche Jesus, wenn du die Leiche genommen hast, sag mir, wo du sie hast. Und dann steht in der Bibel, dass sie Jesus für den Gärtner halten. Sie ist 3 Jahre lang eng mit Jesus unterwegs und haltet ihn in dem Moment für den Gärtner, bis er ihren Namen ruft und sagt, Maria. Und in dem Moment gehen die Augen auf. Und dann versteht sie, wow, das ist der Rabbi, das ist Jesus. Und mein Punkt ist, Gott ist immer da. Er ist immer, immer da. Und es gibt Momente, wo wir wie denken, es ist wie nicht mehr gleich. Oder man nimmt ihn nicht mehr gleich wahr wie vorher. Aber ich glaube, es zeigt uns eigentlich nur, dass wir Gott kennen und ihn doch nicht kennen. Weil wir reden gleich von einem unlimitierten, souveränen Gott, der so viele Facetten hat. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass wenn man ihn mal so kennengelernt hat und irgendwann taucht er nicht mehr so auf, dann wird er sich von einer anderen Perspektive zeigen. Und er wird ihn nur tiefer in die Intimität rufen. Und wo das bei mir Klick gemacht hat letztes Jahr, da habe ich wirklich auf einmal mega krasse Begegnungen mit dem Gott haben. Eine habe ich ja mal auf der Bühne erzählt. Aber wirklich so mega neue Begegnungen, die ich vorher nie hatte. Da habe ich einfach gemerkt, wow, Jesus, mega von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es wird immer besser mit dir, es wird immer intimer mit dir. Und ja, ich freue mich jetzt wirklich auf die, wir haben noch 6 Minuten, das ist super. Vielleicht kann noch die Band vorkommen und etwas so Ruhiges im Hintergrund spielen. Jetzt werden wir wirklich in eine Begegnung hineingehen. Und ich möchte dich ermutigen, offen zu sein. Ich habe da ein paar Bilder mitgenommen. Es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, wie sich Gott zeigen kann. Ich kann dir nicht sagen, wie er sich dir wird zeigen heute Morgen. Ich kann dir nur sagen, was ich erlebt habe. Ich habe schon erlebt, dass Gott wie ein Feuer kommt, wo wirklich etwas entfacht in dir, wo du merkst, wow, jetzt passiert etwas, be on fire. Ich habe schon erlebt, dass man seine Stimme akustisch hören kann. Das habe ich ein einziges Mal bis jetzt. Er kann zu deinen Gedanken reden. Auf einmal merkst du, irgendetwas kommt mir da in den Sinn. Irgendwie, entweder wird es kreativ oder eine Bibelstelle oder irgendeine Erinnerung. Er kann auch mega still zu deinem Herzen reden. Wirklich, was so tief geht, dass du es noch gar nicht in Worten fassen kannst. Oder er kann wie ein Frieden kommen. Und Frieden wird so oft unterschätzt. So oft unterschätzt. Aber er ist Frieden. Und wenn er in den Raum hineinläuft, dann kommt der Frieden. Und wichtig ist genau das, was du heute Morgen brauchst. Er kann wie der mächtige Wind kommen, wo du merkst, wow, jetzt kehre ich auf mein Angesicht. Es kommt etwas Erfrischendes, es kommt etwas, was wirklich mächtig ist. Vielleicht kommen Emotionen auf und du brichst in Tränen aus. Vielleicht kommt eine mega Freude auf. Ich weiss es nicht. Und die Liste ist... Ich habe das Bild von einem Geschenk. Und es ist das, was ich dir eigentlich mitgeben möchte, ist, sei einfach offen heute Morgen für ein Geschenk. Dass du wirklich das kannst empfangen, was dir Gott will geben. Sei offen für eine neue, frische Begegnung.
Yes, danke mal. Genau, wir wollen Gott nicht vorschreiben, was er machen soll. Ich glaube, Gott ist, ich kann mit in eine Box hinein tun. Gott ist unendlich. Mein Vater hat es mal so schön gesagt. Er hat gesagt, die Wissenschaft, sie haben etwas herausgefunden. Immer wenn du eine neue Galaxie findest, das führt dich nur zu der nächsten Galaxie. Weil sonst ist es unendlich. Und so ist es auch mit Gott. Etwas, was du ihm siehst, das macht nur wieder neue Sphäre auf bei ihm. Und jetzt sind wir einfach in eine Zeit gehen, uns einfach noch ein paar Minuten Zeit nehmen, wo wir Schritt für Schritt durchgehen wollen. Und ich hoffe, dass es auch etwas ist, wo du kannst daheim weiter kultivieren kannst. Und ich glaube wirklich, das ist etwas, wo dein Leben wirklich kann extrem prägen und verändern, wenn du das praktisch daheim kultivierst. Genau, wir wollen doch die fünf Schritte machen. Habt ihr Lust, den Gott zusammen zu suchen? Genau, das ist etwas mega wichtig. Gott sagt in seinem Wort nicht, such mich und ich werde mich zu 99% zeigen. 99%, fast immer. Wer sagt auch nicht, wenn du anklopfst, ich werde dir wahrscheinlich auftun, wenn ich da bin. Wenn ich gerade oben bin. Wenn ich gerade ein Meeting habe, dann mache ich nicht auf. Er hat es nicht gesagt. Er hat gesagt, hey, du kommst, ich bin da. Weil etwas ist wichtig, Gott ist immer da. Das Problem ist immer, dass wir manchmal nicht da sind. Das ist, wisst ihr, was ich meine? Also komm, wir gehen doch in die fünf Schritte rein. Der erste ist, komm, wie du bist. Das Erste, was wir einfach sagen, ist, Gott, da bin ich. Das ist etwas, was Torben vorher gesagt hat, schön gesagt, sie hat von einem Geschenk geredet. Was würdest du für eine Körperposition eingehen, wenn jemand dir ein Geschenk dagegen strecken? Was würdest du machen? Genau. Komm, wir gehen mal in diese Position. Du kannst dich einfach entspannen. Du musst nichts machen. Ein Geschenk, das du mir empfangen. Du kannst jetzt nichts leisten, du kannst Gott nicht imponieren, du kannst ihm nicht sagen, schau, was ich vor einer Woche gemacht habe. Du kannst dich auch nicht selber verurteilen, du kommst einfach so, wie du bist. Ja, Jesus, da sind wir. Jetzt gehen wir in eine Zeit rein, und wir warten und einfach still sind. Auf was warten wir? Stell dir einst ein Bild vor, wenn du im Palast bist und du weißt, der König kommt zu laufen. Wie würdest du warten? Jesus, wir warten auf dich. Der Teil kann manchmal ein bisschen länger gehen, kann manchmal kürzer gehen. Vielleicht merkst du jetzt, wie einfach ein Frieden auf dich kommt. Vielleicht merkst du, das passiert bei mir noch oft. Ich merke, meine Gedanken werden auf einmal so klar. Vielleicht bist du erfüllt mit einer Ehrfurcht. Oder du spürst so ein Brennen in dir, wie dem aus, Brüder. Und wenn wir doch einfach jetzt in den Moment gehen vom Erkennen, wo wir ihn einfach erkennen, da kommt dieser König. Psalm 24 heisst, öffnet eure Tore, öffnet eure Pforten und der König von der Herrlichkeit wird dich. Wie sieht der König von der Herrlichkeit aus? Was denkst du, wenn du ihn siehst, reinlaufen? Schau einfach auf ihn. Es kommt der Moment vom Erwidern. Du kannst es in deinem Herz tun, du kannst es auch leise aussprechen. Vielleicht musst du manchmal einfach ruhig sein. Du ihn erwidern. Gib ihm eine Antwort. Jesus, mein wunderschöner König, ich gehöre dir. Ich gehöre dir, Jesus. Mein Leben ist nichts außerhalb von dir. Du bist der Einzige, wo ich meine Knie davor beuge. Ich preise dich als mein Erlöser und als mein König, als mein Heiland, als mein bester Freund. Ich will dir gehorsam sein, Jesus. Ich will dich akzeptieren in jedem Bereich. Ich will nicht mehr für mich selber leben, Jesus. Ich brauche dich. Ich bin abhängig von dir, Jesus. Ich spüre wirklich, dass er da bei einigen Leuten, das ist nicht bei allen, ich spüre, dass bei einigen Leuten kommt wirklich gerade mit Trost. Er kommt mit Trost. Ich spüre, der Tröster ist da. Es gibt ein paar Leute, die durch wirklich schwierige Situationen gerade durchgehen. Er kommt mit Trost. Und ich sehe ein paar einzelne Leute, die so unter Zweifel sind. Und das ist okay. Es ist okay. Du bist so unter Zweifel, du weißt nicht mehr genau, was du glauben sollst. Und dann kommt er und er stärkt dich. Er stärkt deinen Glauben. Er stellt dich wieder auf den Fels. Vater, ich bitte dich, dass wir ein Kirche sein dürfen, die deine Gegenwart wertschätzt, die dich ehrt, Jesus. Und Vater, ich sehe jetzt gerade zwei, drei Leute da drinnen. Ich sehe drei Leute da drinnen, wo du hast dein Leben noch nie persönlich Jesus übergeben. Und ich spüre jetzt einfach, dass die Gegenwart von Gott, dass die Liebe von Gott geht durch dein Herz wie ein Blitz. Und ich spreche Jesaja 43 über dir aus, wo Gott sagt, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Du gehörst mir. Du gehörst in mein Königreich. Du gehörst in meine Familie. Und ich spreche das aus über dir. Wir lieben dich, König. Wir lieben dich. Der fünfte Punkt ist, wir bleiben in dem Innen. Das Gute ist, ich würde jetzt nicht Amen sagen und nachher ist alles gelaufen. Das Gute ist, dass es in der Bibel so einen wunderschönen Vers gibt, dass wer an Jesus glaubt, aus seinem Innersten wird Ströme fließen und wo fließen die hin? Nicht bis zum Mittag oder bis zum zur Pause. Es fließt die bis in die Ewigkeit. Die Gegenwart von Gott ist etwas, wo wir drinnen laufen können. Bleib in dieser Atmosphäre bitte. Und dann gehen wir noch in Worship Time.